Wir schauen uns heute die Friend-Konstellation an, beziehungsweise den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand. Und zunächst einmal möchte ich besprechen, was ein Dolo-Arget-Einwand ist, weil der ist nämlich bei dieser Friend-Konstellation einschlägig. So, wir haben hier auf der linken Seite unseren Patentinhaber. Und sagen wir mal, unser rechtes Unternehmen hier verletzt das Patent von dem P, von dem Patentinhaber. So, in diesem Fall kann natürlich dann unser Patentinhaber sagen, hey, 139.1.1 Patentgesetz, ich verklage dich auf Unterlassung. Und jetzt muss natürlich unser Unternehmen das eigentlich unterlassen. Und hier kommt jetzt der Einwand. Und das rechte Unternehmen sagt nämlich, nein, ich unterlasse das nicht, weil ich habe einen Anspruch darauf, dass du mir eine Lizenz gibst. Also, das ergibt, dein Anspruch ergibt gar keinen Sinn, weil ich habe, weil selbst wenn du den geltend machst, im gleichen Atemzug mache ich dann meinen Anspruch geltend, worauf ich dann dich auf Lizenzerteilung verklagen kann. Und ja, das ergibt ja dann gar keinen Sinn, dein Unterlassungsanspruch. Und das ist der Dolo-Arget-Einwand im Allgemeinen, und in der Friend-Konstellation ist es der sogenannte kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand. Also, der Dolo-Arget-Einwand ist oder besagt, du kannst nicht von mir Unterlassung verlangen, wenn ich im selben Atemzug von dir aber eine Lizenz verlangen kann. Weil das ergibt ja dann gar keinen Sinn. Die Lizenz sagt, du darfst das nutzen, und dein Unterlassungsanspruch sagt, du darfst das nicht nutzen. Und das ist der Dolo-Arget-Einwand. Also man sagt, hey, du kannst den Anspruch auf Unterlassung gegen mich nicht geltend machen, weil ich einen Anspruch auf Lizenzerteilung habe, weil du ein marktbeherrschendes Unternehmen bist und diese marktbeherrschende Stellung missbrauchst. Machen wir das mal anhand eines Beispiels, dann wird das, glaube ich, klarer. P hat ein Patent bezüglich eines Verfahrens und einer Vorrichtung für das Zusammensetzen von Datenpaketen in Mobilfunknetzen. Hierbei handelt es sich um ein europäisches standardessentielles LTE-Patent, für welches P gegenüber der Standardisierungsorganisation ETSI eine Friend-Lizenzbereitschaftserklärung abgegeben hat. Die Einhaltung dieses standardessentiellen Patentes stellt eine zwingende Voraussetzung für den Zugang zum Markt der LTE-fähigen Mobilfunkgeräte dar. Eine Substitutionsmöglichkeit besteht nicht. Vielmehr sind Mobilfunkgeräte, die diesen LTE-Standard nicht verwirklichen, nicht wettbewerbsfähig. B stellt jetzt ein Smartphone mit LTE her, ohne vorher bei P eine Lizenz eingeholt zu haben. P sagt, hey, das geht nicht. Und B sagt, ich bin bereit, eine Lizenz zu zahlen. Hat jetzt der P gegen B einen Anspruch auf Unterlassung aus 139.1.1 Patentgesetz? Okay. Bevor ich zu der Lösung komme, möchte ich das nochmal mit Friend etwas genauer erklären. Ihr seht hier, das ist insbesondere im Mobilfunkbereich mit diesen Friend-Sachen. Es gibt Patente, die werden als standardessentielle Patente deklariert. Also die sind wirklich zwingend. Beispielsweise der USB-Anschluss. Jeder benutzt diesen USB-Anschluss. Also mein Computer hat das, mein Laptop hat das und mein Handy hat auch USB-C und so weiter und so weiter. Und euers genauso. Also das sind so Standardisierungssachen, auch LTE beispielsweise oder 5G bei Handys. All das sind solche Standards, die man einhalten möchte oder die, besser gesagt, die gelten sollen, damit man nicht immer als beispielsweise als Verbraucher, das wäre ja komplett ätzend, wenn ich für Samsung dieses Ladegerät haben müsste und für Apple dieses Ladegerät und für Google dieses Ladegerät und für meinen Laptop noch ein anderes Ladegerät. Nee, es ist viel besser, wenn ich für alle einfach den USB-C-Stecker habe. Oder beim Internet ist es besser, wenn ich für alle LTE habe und nicht LTE, LTF, LTG, was auch immer. Also ihr seht, es gibt Vorteile, dass man so Standardisierungssachen hat. Und jetzt hat jemand dieses standardessentielle Patent. Unser P hat jetzt dieses standardessentielle Patent. Und jetzt ist das hier ein de jure Standard, weil der P geht jetzt zu dieser Standardisierungsorganisation und gibt dort eine FRAND-Lizenzbereitschaftserklärung ab. Das bedeutet das Folgende. Also P hat ja jetzt dieses Patent und könnte jetzt von jedem, der LTE benutzt, Unterlassung verlangen. Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja diesen Standard, dass der für alle Smartphones gilt. Und deswegen ist dann der P verpflichtet, eine FRAND-Lizenzbereitschaftserklärung abzugeben. Und FRAND bedeutet dort dann Fair, Reasonable and Non-Discriminatory. Also Fair, Reasonable, ja, keine Ahnung, ja, rational, wie auch immer. Ihr wisst, was das bedeutet. Und non-discriminatory, also ich darf nicht gegenüber dem A ein Patent, ich darf jetzt nicht dem A eine Lizenz geben und dem B nicht. Also außer es gibt einen sachlich gerechtfertigten Grund, aber ja. Also das ist diese FRAND-Lizenzbereitschaftserklärung. Und die muss man vor solchen Standardisierungsorganisationen abgeben. Für diese standardessentiellen Patente. Gut, ich hoffe, das ist etwas klarer geworden und wir kommen zu der Lösung jetzt. Wie baut man das in der Klausur ein? In der Klausur prüft ihr jetzt hier P gegen B aus 139.1.1 Patentgesetz. Ihr könnt oder ihr solltet natürlich im Obersatz noch erwähnen, obwohl es hier ein europäisches Patent ist, nach der EPÜ, ist nach Artikel 64 Absatz 3 EPÜ für die Verletzung das nationale Recht anzuwenden, also hier der 139.1.1 Patentgesetz. Und dann prüft ihr, der P hat ein Patent, der P ist aktiv legitimiert, es liegt ganz klar ein Eingriff vor, das ist gar nicht problematisiert im Sachverhalt, Wiederholungsgefahr liegt auch vor, beziehungsweise wird indiziert durch den erstmaligen Eingriff. Und dann kommt ihr zu der Schranke, beziehungsweise zu den Einwendung. So. Und hier wird dann diese FRAND-Konstellation relevant. Hier müsst ihr dann sagen, B könnte aber gegen P eine Dolo-Agit-Einwendung geltend machen, wenn B gegen P einen Anspruch auf Lizenzerteilung hat. Und dann 242 BGB. Und das hatte ich ja vorhin erklärt, der Unterlassungsanspruch von P ergibt gar keinen Sinn, wenn der B wiederum einen Anspruch auf Lizenzerteilung hat. Okay. So, und hier prüft ihr dann die, ja okay, ihr könnt noch ganz kurz den 24.1 Patentgesetz erwähnen, da ist auch sowas mit einer Zwangslizenz geregelt, aber ja, das ist super restriktiv, nur bei solchen Gesundheitssachen, wenn das wirklich im öffentlichen Interesse steht, kann man den 24 Patentgesetz möglicherweise anwenden. Ich glaube, in der Realität wurde der, ich glaube, ein- oder zweimal, also keine Ahnung, das hat der Professor mal gesagt, also in der Realität wurde der ein- oder zweimal erst angewandt, also der ist wirklich, ja, sehr, mit dem ist wirklich sehr restriktiv zu handhaben. So, das ist aber nicht der Fokus in diesem Video. Der B könnte gegen P einen Anspruch auf Lizenzerteilung aus dem kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand haben. dieses Wort benutzen auch die Gerichte. Wenn ihr euch so Gerichtsentscheidungen anschaut, zum Beispiel die ich hier oben zitiert habe, oder woher dieses Beispiel kommt, dieses Gericht verwendet auch diese zwei Worte kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand. Und hier müsst ihr jetzt prüfen, ob der P, der Patentinhaber, eine marktbeherrschende Stellung innehat und die missbraucht. Und hier befindet sich also die Schnittstelle von Patentrecht und Kartellrecht. Also mit so einer Klausur kann man beide Rechtsgebiete ziemlich gut abfragen. So, hier, ja, jetzt Kartellrecht, da verweise ich auf meine Kartellrechtsreihe. Allerdings bei der Marktabgrenzung wollte ich noch kurz sagen, hier müsst ihr bei der Marktabgrenzung zumindest im Kopf haben, dass es möglicherweise ein Markt oder dass der relevante Markt der Markt für die Vergabe von Rechten ist. Also nicht der LTE-Markt oder was auch immer, sondern der Markt ist regelmäßig der Markt für die Vergabe von Rechten bei diesen kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwänden. Okay, dann bei der marktbeherrschenden Stellung, die man hier prüfen muss, da solltet ihr immer erwähnen, dass das Patent an sich noch keine marktbeherrschende Stellung begründet. Also natürlich ist das Patent mit zu berücksichtigen, aber man muss natürlich Unternehmensstruktur, Marktstruktur und Marktverhalten, all diese Sachen muss man beachten. Im deutschen GWB, da gibt es den 18 Absatz 3 GWB, da stehen auch noch weitere Kriterien drin, wie Finanzkraft, glaube ich, oder ja, Umsatz ist, also dieses Umsatzkriterium im 18 Absatz 3, das solltet ihr meiner Meinung nach ignorieren, weil das kann kein, ja, das ist kein gutes Kriterium, wenn dann Gewinn, aber okay. Ja, also solche Sachen, schaut euch mal den 18 Absatz 3 an, da stehen dann noch weitere Kriterien. Und wichtig ist aber, das Patent an sich, das begründet noch keine marktbeherrschende Stellung. Weil in den meisten Konstellationen, müsst ihr ja euch vorstellen, sagen wir, wir haben das Nespresso-Patent oder so, aber es gibt ja auch immer andere Möglichkeiten, Kaffee herzustellen. Deswegen, wenn man dieses Nespresso-Patent hat, dann, ja, kann man immer noch auf anderen Wegen Kaffee herstellen. Das Patent an sich ist dann deswegen noch keine marktbeherrschende Stellung. Und wichtig ist dann, die Geltendmachung von Patenten und sonstigen Immaterialgüterrechten ist grundsätzlich erlaubt. Es ist ein dem Leistungswettbewerb entsprechendes Mittel und damit kartellrechtlich selbst dann hinzunehmen, wenn sie durch ein marktbeherrschendes Unternehmen erfolgt. Das hat so der EuGH sogar gesagt. Und dann geht's weiter, denn bei Immaterialgüterrechten handelt es sich ihrem Wesen nach gerade um Ausschließlichkeitsrechte. Die Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen kann daher nur ausnahmsweise, also bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände, missbräuchlich sein. Und hier mache ich mal einen ganz kleinen Abstecher ins Kartellrecht. Und das ist einmal bei diesen standardessentiellen Patenten der Fall, weil da ist dieser Standard, wenn man diesen Standard nicht nutzt, dann ist mein Handy auf dem Markt nicht wettbewerbsfähig. Also bei Standards kann das sein und insbesondere auch dann, wenn das Patent oder besser gesagt das Immaterialgüterrecht, wenn das notwendig ist, um um ein neues Produkt herzustellen, wonach eine gesonderte Nachfrage von Verbrauchern noch besteht. In diesen beiden Konstellationen ist ein Missbrauch regelmäßig gegeben, weil das sind eben außergewöhnliche Umstände. Einmal dieser Standard und einmal dieser, ich möchte das Patent, um auf einem weiteren Markt eine Nachfrage zu sättigen. Das sind außergewöhnliche Umstände. Aber okay, hier bei dem Missbrauch, und hier sind wir jetzt bei dem Fall von den standardessentiellen Patenten, hier sind wir bei der Friend-Konstellation. Und diese Friend-Konstellation ist ein de jure Standard, weil wir haben, oder besser gesagt, weil der Patentinhaber P hier gegenüber der Standardisierungsorganisation eine Friend-Erklärung abgegeben hat und die Standardisierungsorganisation hat gesagt, dieses Patent ist ein standardessentielles Patent. Also das wurde de jure als standardessentiell erklärt. Und deswegen sind wir hier bei dem de jure Standard und hier müsst ihr die EuGH-Rechtsprechung Huawei ZTE kennen. Wenn wir, und das ist die andere Konstellation, wenn wir irgendeine Sache haben, die sich am Markt durchsetzt, ohne irgendwie von einer Standardisierungsorganisation als standardessentiell erklärt worden zu sein. Also wir haben irgendwie beispielsweise, was sich halt am Markt komplett durchsetzt. USB-C vielleicht. Ich weiß nicht, ob das als standardessentiell deklariert worden ist von einer Standardisierungsorganisation. Aber sagen wir mal, das ist nicht der Fall, sondern USB-C hat sich einfach durchgesetzt am Markt. Dann ist das ein de facto Standard und in diesen Fällen muss man die BGH Orangebook-Entscheidung anwenden. Naja, wir kommen erstmal zu unserem Fall. Wir haben ja diesen Fall mit der Standardisierungsorganisation. Das Patent wurde als standardessentiell erklärt und dementsprechend sind wir bei diesem de jure. Hier jetzt die Huawei ZTE Rechtsprechung vom EuGH, die müsst ihr kennen. Und hier, das fand ich super von dem Professor Oli, er nennt das ein Ping-Pong-Verfahren. Und dieses Ping-Pong-Verfahren läuft wie folgt. Ob ein Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung vorliegt, das beurteilt sich danach, ob der Patentinhaber zunächst einmal den Benutzer auf die Verletzung hingewiesen hat. Das ist Schritt 1, also Hinweis auf die Verletzung. Dann muss der Benutzer, das ist Schritt 2, der Benutzer muss dann sagen, hey, ich bin bereit, das zu lizenzieren. Und dann ist der Ball wieder beim Patentinhaber und der Patentinhaber muss dann ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu Friend-Bedingungen abgeben, dann ist der Ball wieder beim Benutzer, der muss dieses Angebot annehmen oder ein Gegenangebot machen und dann ist der Ball wieder beim Patentinhaber und der Patentinhaber, der lehnt dieses Angebot entweder ab oder modifiziert dieses Angebot und dann sind wir wieder beim Benutzer und der Benutzer, der muss, wenn er das weiterhin benutzt, trotz der Ablehnung von dem Patentinhaber, der muss dann eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Okay. So, das Verfahren, das solltet ihr euch einprägen. Und dieses Verfahren ist maßgeblich, ob wir bei diesem Punkt, beim Missbrauch, sagen, das ist missbräuchlich oder nicht. Und in unserem Fall jetzt, da stand im Sachverhalt drin, der Patentinhaber hat den darauf hingewiesen oder der Patentinhaber verlangt Unterlassung und der Benutzer sagt, ich bin bereit, das zu lizenzieren. So, und in diesem Fall liegt ganz klar dann ein Missbrauch vor, weil der Patentinhaber den auf Unterlassung verklagt, ohne ein konkretes schriftliches Lizenzangebot gemacht zu haben. Das heißt, eigentlich hätte er hier noch ein Angebot zu Friend-Bedingungen dem B schicken müssen. Das hat er aber nicht gemacht. Er hat das Verfahren, das Huawei ZTE-Verfahren, noch nicht durchlaufen. Wir sind sozusagen stecken geblieben beim Schritt 3. Und weil er dieses Angebot nicht gemacht hat, sondern sofort Unterlassung verlangt von dem B, ist das ein Missbrauch. Somit hat unser Benutzer einen Anspruch auf Lizenzerteilung. Und genau, deswegen geht dann die Dolo-Agit-Einwendung durch. Und somit hat der P gegen unseren B keinen Anspruch auf Unterlassung aus 139.1.1 Patentgesetz. Das ist die Lösung des Falles. Ich hoffe, das ist klar geworden. Jetzt wollte ich nochmal ganz kurz zu diesem de facto Standard kommen. Also das, was sich halt am Markt durchsetzt, ohne von einer Standardisierungsorganisation als Standard essentiell erklärt worden zu sein. So, hier hat sich am Markt durchgesetzt, habe ich schon erklärt. Hier gibt es keine Friend-Erklärung, genau, weil wir nicht vor einer Standardisierungsorganisation sind. Und hier, und das ist der wichtige Unterschied bei dieser Orange Book-Konstellation, da muss nach dem BGH nicht der Patentinhaber tätig werden. Bei Huawei ZTE muss ja der Patentinhaber diesen Hinweis auf Verletzung zunächst einmal machen. Das ist hier beim de facto Standard anders. Beim de facto Standard, da liegt der Ball oder da macht der Benutzer den Aufschlag, sage ich mal. Und der Benutzer muss also zunächst einmal tätig werden und ein Angebot machen. Hier sind dann die zwei Voraussetzungen. Der Nutzer muss dem Inhaber des standardessentiellen Patentes ein unbedingtes Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages gemacht haben, das der Patentinhaber nicht ablehnen darf, ohne den Lizenzsucher unbelegt zu behindern oder gegen das Diskriminierungsverbot zu verstoßen und sich an dieses Angebot gebunden halten. Der Patentnutzer muss, wenn er den Gegenstand des Patentes bereits benutzt, bevor der Patentinhaber sein Angebot angenommen hat, die marktüblichen Verpflichtungen erfüllen, Sicherstellung der Lizenzgebühren und so weiter. Also hier bei den de facto Standards, da liegt der Ball bei dem Benutzer, und bei den de jure Standards mit der Standardisierungsorganisation, da liegt der Ball eher bei dem Patentinhaber, der zunächst einmal sagen muss, hey, du verletzt mein Patent, dann sagt der Benutzer, ich bin bereit, das zu lizenzieren, und dann muss der Patentinhaber eben ein konkretes schriftliches Angebot an den Benutzer machen bei dem Huawei ZTE, und hier ist das anders. So, und jetzt kann man natürlich noch problematisieren, übernehmen wir die Rechtsprechung vom EuGH auf die de facto Standards, weil dieses Orange Book Urteil, das ist ja schon, ja, 2009, das ist schon ein bisschen her, also, ja, 15 Jahre ist es schon her. Dafür spricht natürlich der Anwendungsvorrang. Dagegen spricht aber, dass ein wesentlicher Unterschied zwischen beiden Arten von Standards besteht. De facto Standards sind weithin bekannt und für jeden Nutzungsinteressenten evident. Dies ist bei de jure Standards, wo ein Industriestandard auf Hunderten bzw. Tausenden Patenten beruhen kann, gerade anders. Deshalb bedarf der Patentnutzer eines de facto Standards nicht desselben Schutzes wie ein Nutzer im anderen Fall. Die spricht dagegen, dass der Inhaber des Standards die Initiative ergreifen muss. Also das wäre ein Gegenargument für die Übernahme der Huawei ZTE-Rechtsprechung auf die de facto Standards. Perfekt. Ich hoffe, das ist klar geworden mit der Friend- und der kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand-Konstellation. Und das war's dann von dem heutigen Video. Fragen, Kommentare könnt ihr unten dalassen. Ihr könnt den Kanal gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.